Worüber ich heute mit uns sprechen möchte oder uns viel mehr zum Nachdenken bringen. Ich habe in eine Mail gestern reingeschrieben, das Thema, wie ich das vorschlage, enttäuscht, beleidigt, verbittert. Und hier geht's weiter. Enttäuscht, beleidigt, verbittert und wie soll es denn weitergehen? Es sind ein paar Dinge, die mich auf dieses Thema oder so eine Formulierung überhaupt gebracht haben. Zum einen, in den letzten Jahren treffe ich immer wieder auf Christen, die mit einer gewissen Festigkeit, mit einer gewissen Beharrlichkeit davon berichten und erzählen, sogar mit einem Genugtun, dass sie frustriert sind, dass sie enttäuscht sind, was für mich sehr befremdend auch ist und kaum zugänglich für ein Gespräch sind. Dann das Thema Bitterkeit, auch gerade in der älteren Generation, keine Seltenheit, dass Dinge, die 50 Jahre alt sind und entschuldige, wenn ich so sage, der Mensch schon bis zum Hals im Grab steht, immer noch von Dingen erzählt, die irgendwo in seiner Jugend passiert, wo einer was gedacht oder was gesagt hat und man hält an den Dingen fest, wenn ich nochmal den sehen kann, dann sage ich ihm meine Meinung. Oder höre auch mal darüber, ja, ich habe ihm oder ihr mal die Meinung gesagt. Christen, die von sich so mit einer gewissen Selbstsicherheit dann auch erzählen, dass sie enttäuscht, frustriert sind, entmutigt sind und das im Kreis gehen, erzählen, dass sie gekränkt sind, verärgert, verbittert, kein Vertrauen zu den anderen haben. Dinge, die negativ sind und ich frage mich, warum die Menschen dann das so vor sich hertragen. Und dann habe ich entdeckt vor kurzem, vor ein paar Wochen, einen Artikel, den ich vor über 20 Jahren mal aus einer Zeitschrift rausgerissen habe, ein paar Seiten. Zwar in russischer Sprache, aber das gleiche Thema. Bitterkeit. Bei Christen. Denke ich, na nun. Da habe ich hingesetzt, in der Bibel geblättert und auch den Artikel mir angeguckt. Ich denke, es ist ja irgendwie für die heutige Zeit geschrieben, für 2015. Und ich halte mittlerweile diese Problematik, die ich so etwas weit vielleicht umrissen habe, alles sehr bezeichnend für die heutige Christenheit, leider. Aber eine Situation oder eine Haltung, Eigenschaften, Verhaltensweisen, die bereits Jesus auch in einem Gleichnis uns hinterlassen hat. Wir kennen ja aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15 dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich halte die Bezeichnung schon seit längerem für falsch. Eigentlich muss man da von den verlorenen Söhnen lesen und sprechen. Ich möchte mit uns die Verse, wie gesagt, Lukas 15, die Verse 25 bis 32 lesen. Lukas 15, 25 bis 35. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederfand oder wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich denke, das ist der Text, über den nicht selten gepredigt wird und der auch von uns eher überlesen wird. Ja, der verlorene Sohn, den haben wir lieb. Da freuen sich die Himmel, die Engel in den Himmel. Das passt für eine Predigt, das passt für eine Andacht, die Jugendstunde, Evangelisation, was auch immer, wo immer auch hin. Hier, klar, der jüngere Sohn, das ist das schwarze Schaf der Familie, passt uns auch immer so als irgendwie Beispiel. Irgendwie hat jede Familie ein schwarzes Schaf bei sich, so, ne? Man meint es zumindest. Und es ist doch toll, wenn ein schwarzes Schaf mal auch artig wird und da sind wir doch alle positiv. Aber lass uns mal ein bisschen genauer die beiden Brüder hier uns angucken. Klar, der große Sohn, das ist der Problemlose, der ist lieb, der ist gefügig, der ist beim Vater geblieben, er hat beim Vater das Erbe nicht vorzeitig abgefordert, er hat das auch nicht verprasst, sondern hat dazu was beigetragen, dass es der Familie gut geht. Der Kleine, der hat alles kaputt gemacht, was er nun kaputt machen konnte, außer nur, dass er am Leben geblieben ist. Ja, der jüngere Sohn, der hat schwer gesündigt. Der ist ganz tief gefallen. Aber er hat sich bekehrt, er hat Buße getan. Er hat ein Ende gemacht mit dem sinnlosen Leben. Er ist umgekehrt zurückgekommen und ist ein neuer Mensch geworden. Der große Sohn, der ältere Sohn, das war ein ganz so ein rechtschaffener Deutscher, würde ich sagen. Ne? Der hat nichts kaputt gemacht, er versucht die Steuererklärung rechtzeitig abzugeben, ist lieb, er ist ein paar Vereinen Mitglied und ist bemüht um die bessere Welt. Aber war auch nicht irgendwie ohne Sünde. Der jüngere Sohn hat natürlich das Herz seines Vaters also zutiefst gekränkt gehabt, indem er aus der Familie gegangen ist und dann ein Hurenleben geführt hatte. Der Große hat aber das Vaterherz auch zertrümmert, aber zuletzt durch seinen Egoismus, durch seine Selbstliebe, Eigensucht, seine Sturheit, Starrheit und Herzlosigkeit, die er dann plötzlich an den Tag legt. Und da stellt sich die Frage, wenn man es so in Kürze betrachtet, wer von diesen beiden Söhnen, die wir nebeneinander hier stehen haben, ist der Bessere oder wer von den beiden ist der Schlimmere? Wer hat schlimmer gesündigt vor Gott und Menschen? Wer hat eine größere Schuld? Es ist ja bei uns Menschen typisch so, dass wir Sünden unterteilen auf schlimme Sünden und weniger schlimme Sünden. Aber das ist unsere menschliche Erfindung. Und zudem muss man auch sagen, wir haben kein Werkzeug, wir haben keine Messgeräte, um zu sagen, diese Sünde ist klein, diese ist groß. Wie kommen wir auf die Idee überhaupt? Paulus, der Apostel, der beschreibt ja etwa in Galater Kapitel 5 auch die Früchte des Fleisches. Und da werden Sünden aufgezählt, Sünden aufgezählt, die sind für den Körper schlimm. Die sind für die physische Umgebung ganz schlimm, zerstörerisch, wie Drogensucht, wie Alkohol, ne? Dann wie Mord, wie Verbrechen, wie Hurerei, amoralisches Leben, Diebstahl, all das ist schlimm gegen den Körper, kann man sagen. Aber dann werden noch solche Dinge genannt, die wir sagen, ja gut, da sind eher Dinge gegen die Seele, so, da ist Feindschaft, da ist Streit, da ist Neid, da ist Zorn, da ist Zwietracht, da ist Unversöhnlichkeit, da ist jemand ungehalten. Aber es heißt in Galater 5, Vers 21, da können wir für uns das heute hier mitnehmen auch, dass Gott da keinen Unterschied macht. Galater 5, Vers 21, die zweite Hälfte schreibt Paulus, davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das heißt andersrum, einer, der unversöhnlich ist, kann genauso wenig in das Reich Gottes kommen wie einer, der ein Mörder ist. Sünde wird hier gleich Sünde gestellt. Nun, wir können hier auch vielleicht ein anderes Beispiel, das heißt ein Beispiel aus der Bibel nehmen, das uns dann helfen kann. Wenn wir an Kain denken, das ist der zweite Mensch, der auf der Erde geboren war, der Sohn von Adam und Eva. Da gibt es ja auf den ersten Seiten der Bibel die Begebenheit beschrieben, wo die beiden Brüder dann Gott dienen wollen. Sie machen Gottesdienst. Und zum Gottesdienst gehört auch, dass man opfert. Wenn wir sagen Lobpreis, Anbetung, ist das das Opfer unserer Lippen, so wie das in der Bibel beschrieben. Gott etwas geben, Gott etwas zurückgeben. Und so hatten die beiden Brüder auch die Idee, wir geben Gott etwas zurück von dem, was er uns gegeben hat. Abel sagt, okay, ich werde ein Lämmchen Gott opfern, und Kain, weil er mit dem Ackerbau sich befasst hat, sagt, okay, gut, du ein Lämmchen und ich hier ein bisschen Obst, Gemüse, Getreide, so was das Feld eben hergibt. Aber Gott gefiel das nicht so richtig und er spricht den Kain an. Das ist interessant, was wir hier lesen. Und da spricht Gott zum Kain im Kapitel 4, Vers 7 oder 6 auch. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum bist du bitter? Warum senkst du deinen Blick? Warum bist du verärgert? Ist das nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Hier wird eine Situation beschrieben, wo Gott den Menschen warnt, dass er nicht mit dem Ärger im Herzen rumspielt. Und zweitens, dass er den Ärger nicht Wurzeln schlagen lässt, weil das zu schlimmen Folgen führen wird. Kain wurde hier gewarnt. Wir wissen, Kain hat diese Warnung ausgeschlagen. Einige Stunden später hat er seinen Bruder auf dem Feld ermordet gehabt. Dieser Mord war eine Folge von Bitterkeit im Herzen, von Ärger, von Neid, von Missgunst, all diese negative Attribute, die wir kennen, die wir aus unserer Gesellschaft kennen, aber leider immer wieder auch in der Gemeinde vorkommen, bei einzelnen Christen. Und wenn Menschen das nicht loslassen wollen, und die Frage ist, warum? Es verursacht nur noch Schlimmeres. In diesem Gleichnis von diesen zwei Söhnen hat Jesus die Maskerade oder die Maske vom Gesicht von bei uns Menschen heruntergerissen, muss man sagen. Vielen erscheint das, und das erklärt auch für mich zum Teil, warum über den jüngeren Sohn oft gepredigt wird oder auch gesprochen wird und über den älteren nicht. Vielen erscheint so das Verhalten des älteren Sohnes, naja, was soll es, ist ein bisschen ausgeflippt. Na? Man kann es auch verstehen, der hat ja beim Vater jahrelang arbeiten müssen, war ja zu Hause geblieben, war lieb. Und jetzt kommt dieser, der alles verprasst hat, und da wird eine Party ausgerufen für das ganze Dorf. Da kann man es doch verstehen. Ist das dann wirklich so? Ist es dann wirklich so, dass es eine Sünde ist, die man einfach so Schwamm drüber wegtun kann? Wir haben gelesen hier im Lukas 15, dass der ältere Sohn, der war auf dem Felde, er kam zurück und von Weitem schon hörte er, dass da was anders ist auf dem Hof, dass da irgendwie was los ist. Er hört, Lieder werden gesungen, er hört Jubelrufe, er hört Freudenrufe, Musik und kann sich das nicht erklären. Er sieht da einen Diener an sich vorbeigehen, hält ihn an und sagt, Moment mal, erzähl mal, was ist da überhaupt los? Was ist da passiert? Oh ja, sagt er, dein Bruder ist nach Hause gekommen. Und stell dir mal vor, der ist gesund und der ist bei Sinnen. Und alles ist gut. Und dein Vater freut sich. Und dann kann man, wenn man Text liest, sehen, wie bei ihm wirklich das Gesicht steinern wird. Der Taugenix ist nach Hause gekommen. Aber passender wäre doch gewesen, ja, mein Bruder, wo ist er? Ich will ihn sehen. Ich will ihn drücken. Endlich mal. endlich mal sind die Gebete erhört worden. Endlich mal ist er da. Und wie gut, dass ihm nichts Schlimmeres passiert ist, dass er gesund nach Hause gekommen ist. Wie oft haben wir gebetet? Wie lange waren wir traurig? Nein. Es ist, was ich erfunden habe. Aber es hat der große Sohn so nicht gesagt. Wir finden hier eine ganz traurige Entwicklung, ein ganz trauriges Bild. Der ältere Bruder wird hier schwärzer als die dunkelste Nacht im Gesicht. Und wir lesen hier, er wollte nicht hineingehen, er wurde zornig, lesen wir. Er wurde zornig und wollte nicht auf den Hof gehen. Das, worüber Engel sich im Himmel freuen, das, wovon Jesus sagt, wenn 99 Schafe bei mir sind und eins ist nicht da, lasse ich 99 hier und ich gehe, um das eine Schaf zu suchen. All das hat für den großen Bruder hier absolut und gar keine Bedeutung. Da fragt man sich, wieso? Was bei ihm kommt, dieser Taugenix, dieser Wegelagerer, dieser Hurensohn, der ist jetzt da auf dem Ehrenplatz in meinem Haus, in meinem Erbe. Und der Vater, der Alte, ist auch von Sinnen. Er hat das gemästete Kalb. Das hat er dem gegeben. Wo ist die Vaterliebe hier? Wo ist die Gerechtigkeit? Wo ist der Dank meines Vaters mir gegenüber? Er wurde zornig, lesen wir hier. Und die Frage ist, auf wen wurde der große Bruder, der ältere Sohn hier zornig? Nein, der große Sohn, der ältere Bruder, der ist nicht nur gegenüber seinem Bruder mehr böse oder zornig, er ist schon gegenüber seinem Vater zornig. Merkt ihr das? Erst auf seinen Bruder, jetzt ist schon der Vater dran. Und dieser Gift der Bitterkeit, diese bittere Wurzel, die bereits in seinem Herzen ja, sich gefestigt hatte, diese Unversöhnlichkeit, dieses den Frieden vernichten, die ist uns nicht irgendwie bekannt, zumindest so im Teil. Das meiste, was wir als Ärger, als Bitterkeit bei uns entdecken oder sehen, ist nichts anderes als unser Ego, unser Egoismus, der ja nicht beachtet wurde, unsere Eigensucht, unsere Selbstverliebtheit, all das, was wir eigentlich in schlechter Charakter nennen. Das ist wie ein geistlicher Aussatz, wie Lepra, die einen Menschen von Kopf bis Fuß bedeckt, dem Menschen das Leben unmöglich macht und auch das Leben mit anderen Menschen unmöglich macht. Wenn unser Ich, wenn das Meine plötzlich nicht beachtet ist, vielleicht beleidigt worden bin, wenn das Überhand nimmt über unsere Gefühle, wenn unsere Gefühle dann auch unseren Verstand verdunkeln, vernebeln, dann werfen wir uns dort hinein. Man muss sagen, der schlimmste Feind würde uns niemals das antun. Da denke ich an den Schaltknecht, den Jesus beschreibt in Matthäus 18. Da gibt es diese Geschichte von zwei Knechten. Der eine hatte 100 Tagessätze, dem anderen geschuldet. Und der andere hatte seinem Herrn, ich habe das mal ausgerechnet, ich meine 6 Eisenbahnwagen Silber geschuldet. So, dieser bekommt diese 6 Eisenbahnwagen, sind jeweils 60 Tonnen, Silber erlassen, dreht sich um, schnappt sich seinen Kollegen und sagt, deine 100 Tagessätze, die will ich ab sofort aber. Kannst du nicht, gehst du ins Gefängnis. Was passiert? Dieser Schaltknecht, in der Bibel so genannt, mit diesem riesen Schuldenberg, den er nie bezahlen könnte eigentlich, eine astronomische Summe. Er landet dann im Gefängnis, wo er nie wieder raus kann. Und das passiert auch hier mit dem großen Bruder. Der hat die Liebe des Vaters. Er ist im Hause des Vaters. Er hat alles. Es gehört ihm alles. Aber er kommt mit seinem anderen Bruder nicht klar. Und er möchte mit ihm nicht klarkommen. Und plötzlich will er mit seinem Vater nicht klarkommen. Er ist unversöhnlich. Und der Vater hier in diesem Gleichnis von den zwei Söhnen, das ist, steht, ist ein Bild für Gott. Und wie oft ist es so, dass wir dann durch ein Missverständnis, denn wir mit unserem Bruder oder Schwester in der Gemeinde, mit unserem Nächsten, mit unserem Mitmenschen, uns in das Gefängnis einsperren, wo wir den Weg eigentlich nicht raus haben. Wir sperren uns ein in ein Verlies und werfen den Schlüssel aus dem Fenster. Und dann wundern wir uns, dass es bei uns im Leben nicht klappt, dass wir uninteressant für andere Menschen sind, dass es bei uns selber nicht weitergeht. Wie kommt das? Und wir werden gewarnt in der Bibel, wir werden gewarnt, gerade auf den Bezug auf die letzte Zeit. Der Apostel Paulus schreibt es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, da heißt es: Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen werden schwere Zeiten kommen. Und die Menschen werden, ich sage es zu Deutsch auch, oder Hoffnung für alle, egoistisch werden. Sie werden hochmütig werden. Sie werden ihren Eltern ungehorsam und unversöhnlich werden. Das ist was über unsere Zeit, wie wir gewarnt werden. Paulus schreibt den Timotheusbrief in 2. nicht irgendwie als Evangelium für die gesamte Menschheit, sondern Paulus schreibt diesen Brief an seinen Mitarbeiter, der in mehreren Gemeinden im Mittelmeerraum damals tätig war, an Timotheus, an jemanden, der in den Gemeinden intensiv und aktiv gearbeitet hat, zum Beispiel auf Kreta, in Ephesus, in anderen Gemeinden. Das ist ein Wort, das an Christen gerichtet wird. Menschen werden egoistisch werden, selbstverliebt. Sie werden hochmütig werden, prahlerisch, den Eltern ungehorsam und unversöhnlich. Und ich frage, was macht den Gemeinden das Leben schwer heute? Ist das nicht diese Selbstverliebtheit? Ist das nicht diese bittere Wurzel, die dann daraus entsteht? Was ist so die Ursache für Probleme und Missstände in christlichen, sonst friedlichen Familien? Ist das nicht der Egoismus? Ist das nicht der Ärger, die Bitterkeit? Was macht den Gemeinden das Leben schwer? Streit, ja, Spaltung und Trennungen, Verführung. Ist das nicht die Selbstsucht eines Menschen und die Bitterkeit, die in der Gesellschaft irgendwie salonfähig sind und wir meinen, wir müssen uns an eine Welt, an eine Gesellschaft anpassen und gucken gar nicht, was sie da tun? Diese Bitterkeit, gemixt mit Selbstsucht, ist ja eigentlich der schlimmste Geißel in christlichen Kreisen. Im Hebräerbrief lesen wir, dass wir darauf bedacht sein sollen, mit allen Menschen nach Möglichkeit im Frieden zu leben und nach einer Heiligkeit zu trachten. Ich lese uns am besten das Wort, weil er so zutreffend ist, wo wir aufgefordert werden, gerade das Gegenteil zu tun, was Mode ist im Verhalten. In Hebräer Kapitel 12, die Verse 14 und 15. Da heißt es: Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Es ist interessant, wie Paulus das hier beschreibt. diese Sünde der Selbstsucht, diese bittere Wurzel, die hat diese Eigenschaft, und ich vergleiche es mit dem Tumor. Es entsteht, es schlägt Wurzeln, es schlägt oder es zersetzt alles. Wie eine Metastase, die ist plötzlich da. Die festigt sich im Körper und steckt an und bildet weitere. Und irgendwann ist der Tod da. Und davor, vor so einem Tumor, vor so einer Metastase, Selbstsucht, Egoismus, Bitterkeit, ich bin verärgert, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert. Gegen dieses werden wir hier gewarnt. Wir können hier nochmal vielleicht den großen Bruder, diesen älteren Sohn der Familie uns vor Augen führen und uns ganz bewusst. Wir können hier beobachten in Lukas 15, wie er eigentlich mit dieser Kleinigkeit, so Kleinlichkeit, das andere ist es an sich nicht, indem er so auf sich bedacht war, der hat die Stimmung komplett runtergerissen. Man muss sich überlegen. Er wirft das, den Vorwurf, den Vater an den Kopf, die Gäste kriegen es mit, der Bruder auch, das Hauspersonal auch und sagen, Moment mal, was ist los? Was haben die falsch gemacht? Und dieser Egoist, dieser große Bruder, dieser ältere Sohn, dem ist es völlig egal. Auf den Altar der Selbstsucht, da bringt er als Opfer alles. Sein Vater, sein Bruder, das ganze Haus, die Familie, die Gäste, ihm ist es alles egal. Alles weg, alles kaputt. Er will es einfach so nicht haben. Wir lesen, er wurde zornig und er wollte nicht hineingehen. Der Hauserbe, der Junior, dem eigentlich das gehört, der eigentlich vorne an diesem Fest stehen musste und sitzen sollte bei seinem Bruder, er sagt, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ihr könnt mir alle wegbleiben. Er wollte nicht hineingehen lassen, sagen wir. Aber der Vater geht genauso wie er vorher vor einigen Stunden vielleicht seinem jüngeren Bruder entgegen, seinem jüngeren Sohn entgegengelaufen ist. Genauso kommt der Vater hier auch seinem älteren Sohn entgegen aus dem Haus und sagt, mein Sohn. Und wir lesen, er wollte ihn überzeugen, überreden, dass er doch hineingeht, dass er doch dabei ist, dass er sich doch am Fest mitfreut und mitfeiert. Versucht ihm deutlich zu machen, was ist schon dieses eine Kalb, das ich jetzt hier deinem Bruder geschlachtet habe, gegeben habe, im Vergleich mit all dem, was dir hier gehört, die ganzen Herden, der ganze Besitz, das ist doch deiner. Aber die Argumente des Vaters, die ziehen hier nicht. Der große Bruder, der ist erbost. Er ist unzugänglich wie eine große Festung. Er ist verärgert und er geht nicht rein. Und die Geschichte geht hier nicht weiter. Wir können annehmen, er ist auch nicht reingegangen. Er ist auch draußen geblieben. Wahrscheinlich haben die irgendwie weitergefeiert mit gedämpfter Stimmung. Wie schön, wenn die Geschichte weitergehen würde, habe ich mir gedacht beim Lesen. Wie schön, wenn wir erfahren würden, wenn Jesus hier die Geschichte dann fortsetzen, das Gleichnis, ja, und dann hat er sich nach 3 Stunden doch überlegt und dann ging er zu seinem Vater, zu seinem Bruder, hat mit denen gefeiert und alle haben sich gefreut und so ein richtiges Happy End, wie man sich das wünscht in Märchen, in tollen Geschichten, in tollen Filmen. Nein, Jesus lässt die Geschichte so stehen, das Gleichnis, und bringt uns dadurch ins Nachdenken. Dieses Schauspiel, das Jesus seinen Hörern und uns vor Augen führt, Jesus lässt den Vorhang hier fallen und stellt uns vor Fakten. Und wir dürfen darüber nachdenken, welcher von diesen beiden Söhnen bin ich? Bin ich der große Sohn, bin ich der jüngere Sohn? Bin ich der jüngere Sohn, der Buße getan hat über das Ganze, was ich kaputt gemacht habe vor Gott und Menschen? Oder bin ich der große Sohn, der eigentlich im Hause ist, aber in Wirklichkeit vor der Tür gelandet ist. Und was ist das dann, warum ich dann als großer Bruder, großer Sohn dann, als dieser, der es doch recht hat immer, was ist das, was dazu gedient hat, dass er die Tür zugeknallt hat und den Schlüssel weggeworfen? Ist es nicht irgendwie bekannt, dass wir es hier und da bei uns selbst erlebt haben, dass hier und da doch wegen Kleinigkeiten, eigentlich Kleinlichkeit, kleinteilig, kleinkariert gedacht, stehen wir vor einer verschlossenen Tür, die wir selber zugeknallt haben? Da ist irgendwie Ärger, da ist irgendwie Zorn, Jähzorn. Sind dann mal ausgerastet einfach. Wollten mal zeigen, wollten mal die Meinung sagen. Wir stehen vielleicht hinter der Tür des Familienlebens. Wir stehen vielleicht vor der Tür der Gemeinde. Wie viele, leider muss man sagen, wie viele solche Fälle sind aus der Seelsorge bekannt? Da hat es einem nicht gepasst. Da hat er sich geärgert über jemanden in der Gemeinde. Er verlässt die Gemeinde. Er geht in eine andere, kommt da nicht richtig an, weil er bei sich die Probleme nicht klären möchte. Er geht von einer Gemeinde, sucht sich. Ich begleite gerade jetzt im Moment ein paar Leute auch mit ähnlichen Erscheinungen, sage ich das. Eine Gemeinde angeguckt, ja, nicht so richtig meins. Die nächste Gemeinde angeguckt, ja, ist schon, wie ich es mir vorstelle, aber irgendwie, ich werde natürlich warm. Die nächste Gemeinde, und wenn das so eine Stadt wie Hannover ist, mit dem Gemeindeangebot, dann macht man sich schon Fragen oder Sorgen, wie kommt das? Wenn du wirklich zum Leib Jesu gehörst, wie du es sagst, wie kommt das, dass du nicht einen Anschluss findest beim Leib Jesu? Wie funktioniert das überhaupt? Was sind die Dinge, die dazwischen stehen? Enttäuscht, beleidigt, verbittert, und wie soll es dann weitergehen, wenn es mal so weit leider gekommen ist? Ich meine, die erste Lehre, die erste Lektion oder die Hauptlektion, die wir aus diesem Gleichnis von diesen zwei Söhnen für uns lernen sollen, ist, dass ob der Jüngere wie auch der Ältere, beide müssen Buße vor Gott, dem Vater, tun. Beide haben gesündigt. Beide müssen im Herzen verändert werden. Beide müssen lernen, was Vergebung ist. Beide müssen lernen, was Vergeben heißt. Dass mir vergeben wurde und ich zu vergeben habe. Weil nur ein verändertes Herz macht möglich, dass ein Mensch auch im Charakter verändert ist. Anders geht es nicht. Keine psychotherapeutischen Sitzungen können das beheben. Paulus, der genug sich mit solchen Problemen rumgeschlagen hatte, wenn wir die Briefe lesen von ihm, schreibt: Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, in 2. Korinther 5, Vers 17. Und er, derjenige, der diese Veränderung erlebt hat, dass Gott alles neu machen kann, dass Gott eine neue Perspektive schenken kann. Da möchte ich doch lesen am besten, was er so an seinen Erfahrungen weitergegeben hat, wovon wir auch lernen können, wie wir gerade Ärger, Verletzungen, Traurigkeit in unserem Leben auch überwinden können. Wenn wir von anderen Menschen vielleicht beleidigt oder zu Unrecht behandelt werden. In 2. Korinther, auch Kapitel 6, Vers 10 lesen wir von Paulus: Als die Traurigen, die alle Zeit aber fröhlich sind. Oder ein paar Kapitel weiter, Kapitel 12 lesen wir, auch Vers 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Diesen Satz, wenn ich schwach bin, so bin ich stark, den kennen wir. Aber in welchem Zusammenhang steht das hier? Paulus schreibt, macht deutlich: Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, Misshandlungen. Da gibt es Menschen, die ihn misshandeln, die ihm wehtun, ganz bewusst, gezielt, die ihn traurig stimmen wollen, den entmutigen wollen, dass er frustriert ist. Oder vorhin an der anderen Stelle Traurigkeit. Da gibt es Menschen, die ihn traurig stimmen und das gewiss und bewusst tun. Er erlebt das wie von Ungläubigen, so auch von Gläubigen, das wissen wir aus den Briefen. Warum ist das so? Paulus hat durch die Gnade Jesu verstanden, dass das Wohl seines Lebens, dass das Wohl seiner Seele nicht in Selbstverliebtheit, nicht in Selbstachtung, sondern im Mitgekreuzigtsein mit Jesus ist. Da entdeckt er den Sinn des Lebens. Da ist er dann auch wirklich zu sich wiedergekommen, wie wir sagen, zu sich gefunden hat. Ich bin mitgekreuzigt mit Christus und nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das Entscheidende. Das habe ich irgendwann mal in der Kindheit aufgeschnappt, ich weiß nicht den Satz. Auch aus einer Geschichte, wahrscheinlich in der Predigt irgendwas. Ja? Was würde Jesus hier tun? Wenn du Schwierigkeiten mit einem Menschen hast, wenn jemand dich gerade hier beleidigt hat, wenn dich jemand gerade, dir gerade jemand wehtut oder wehgetan hat und du dich fragst, wie du antworten sollst, wie du reagieren sollst, ist doch das Einfachste und das Sicherste für uns. Was würde Jesus hier tun? Was wird Jesus diesem Menschen jetzt sagen? Wie wird Jesus mit diesem Menschen, mit dieser Situation jetzt umgehen? Ja, von Jesus lesen wir, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und dieses Angebot steht uns auch heute. Wenn wir Probleme haben, überhaupt klarzukommen und eigentlich dem anderen den Kopf abreißen würden, nun dürfen wir nicht, sonst werden wir bestraft. Und dann hat man den Gedanken weiter im Herzen, eigentlich würde ich den Kopf dir abreißen. Aber Jesus macht ja deutlich, dass wenn eine Sünde im Herzen passiert ist, dann ist es Sünde. Sünde beginnt im Gedanken und nicht erst, wenn ich die ausgeführt habe. Und das ist die Falle, in die wir hineintappen. Wir meinen, wenn wir es nur gedacht haben und niemand es mitgekriegt hat, dann ist alles gut. Aber in dem Moment ist der Friede zwischen mir und meinem Herrn bereits zerstört. Zwischen mir und meinem Nächsten ist er bereits zerstört. Wir werden gewarnt, auch in Bezug auf den Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Wie oft singen wir in Liedern, dass der Geist Gottes in uns wirken soll. Aber es ist viel zu wenig, wenn wir 10 Minuten Singsang hier üben über den Heiligen Geist, aber die Frage ist, wie viel Platz haben wir in unserem Leben? In Epheser Kapitel 4, Verse 30 bis und 31, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und das ist das hier. Bitterkeit, Zorn, die gehören weg. Aber was soll ich tun, ist die Frage dann. Hier heißt das dann, genauso wie Jesus uns vergeben hat, wie Gott uns in Christus vergeben hat, genauso ohne Wenn und Aber dem anderen zu vergeben. Ohne nachzurechnen, wie viel ist das wenig oder viel, was ich ihm gerade vergebe. Oder soll ich vielleicht erstmal pädagogische Maßnahmen ergreifen, vielleicht den Kopf waschen erstmal, meinen Bruder, meiner Schwester. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man bedingungslos vergibt, denn dann mache ich mich frei. Denn dann bin ich frei und der Geist Gottes kann in mir wirklich Wohnung nehmen und in mir auch wirken und ich bin dann brauchbar für Gott. Man muss schon sprechen, manchmal auch in Gesprächen darauf deutlich hinweisen, in unseren Kreisen, es gibt so Gewohnheitschristentum. Man tut so irgendwas irgendwie christlich. Man gehört irgendwie zur Gemeinde so, man ist irgendwie dabei. Ist alles gut und ich bin Christ und man hat so ein paar Verhaltensnormen mitgenommen und man eckt nicht an und ist alles gut. Aber ist das das Christsein, was Jesus uns lehrt in den Evangelien? Ist das das, was Jesus uns gezeigt hat? Sind das Bedingungen, die Jesus gegeben hat. Denn das Christsein, die Nachfolge Jesu, ruht ja auf seinen Bedingungen, nicht auf unseren Erfindungen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und bei einem, der sich selbst verleugnet und mit Christus mitgekreuzigt wurde oder mitgekreuzigt wird, wo passen denn dann Selbstliebe, Selbstachtung, was wir so gern irgendwie auch einander erzählen? Wie passt das zusammen? Jesus hat sich ganz hingegeben und er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann sollst du dich ganz verleugnen, genauso wie ich das getan habe. Und sich selbst verleugnen heißt, wirklich über die Leiche des eigenen Organismus hinwegzuschreiten. Das Ich liegen zu lassen am Kreuz, drüber zu steigen und Jesus nachzufolgen. Bereit sein, den Weg zu gehen, den Jesus gegangen ist. Und dann kannst du, dann kann ich erst sagen, so wie Paulus, in Misshandlungen, in Traurigkeit, in Schwierigkeit, da bin ich doch frohen Mutes. Da bin ich doch derjenige, der weiß, damit umzugehen. Da, wo ich gelernt habe, die eigenen Interessen zurückzustellen, ja, die zu opfern, ja, die ganz aufzugeben, mit meiner Bequemlichkeit, meine Zeit, meine Gesundheit, ja, mein Leben ganz auf die Karte zu setzen. Sich selbst zu vergessen, wie Jesus sagt. Sich selbst zu vergessen und für Gott zu leben. Jesus sagt, meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und wenn ich Jesu Nachfolger bin, dann sind das Worte, die an mich gerichtet sind, Worte, die an dich gerichtet sind, Worte aus Jesu Mund, die dann Leben und Freude für dich bedeuten. Und Jesus hat ja immer mit Menschen zu tun gehabt, die um ihn herum waren. Menschen, die frustriert, enttäuscht waren. Menschen, die zerstört, verbittert waren. Beleidigt, ungerecht behandelt, verärgert, viele Misshandlungen im Leben erlebt und ähnliche Dinge. Und an einer bestimmten Stelle sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und dann, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Amen.